Es ist dadurch umweltfreundlicher, weil wir einfach keine Bindemittel nutzen. Wir nutzen tatsächlich dafür einen Laser, das heißt eine Laserversinterung, um genau zu sein. Nennt sich Selective Laser Sintering, also ein selektiver Laser, der nur zu den Punkten das Ganze aufschmilzt, wo es benötigt wird und nicht den gesamten Raum aufheizt.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben, der die faszinierenden Welten der Technologie und Innovation erkundet. Ich bin Christoph Reitl und begrüße heute David Manjura, Inhaber und Gründer von ING3D GmbH. Gemeinsam beleuchten wir das Trendthema 3D-Druck heute aus einer völlig neuen Perspektive. So lassen sich mit dem patentierten Mineral Direct Laser Sintering Verfahren auf Basis von Vulkangestein ultraleichte und nachhaltige 3D-Druckelemente herstellen. Anwendung finden diese zum Beispiel bei der Aufforstung von Korallenriffen im Meer. Hören Sie selbst.
Zukunftsmusik.
Wir befinden uns in einem kleinen Fischerdorf an der Küste. Die Einheimischen beobachten mit großer Sorge, dass die Korallenriffe zunehmend mehr beschädigt werden. Eines Tages entdeckt ein innovativer Wissenschaftler die Technologie des mineralischen 3D-Drucks, mit der er künstliche Korallenstrukturen erschaffen kann. Diese Strukturen, die aus natürlichen Mineralien bestehen, werden im Ozean platziert und bieten nun den perfekten Nistplatz für neue Korallen. Nach einigen Monaten beginnen die kleinen Korallen an den 3D-gedruckten Formen zu wachsen und die Farben des Riffs zurückzubringen. Die Dorfbewohner freuen sich über die Rückkehr der Fische und erleben, wie ihre Heimat zu neuem Leben erwacht.
Herzlich willkommen, David.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, man könnte eigentlich fast meinen, du bist dieser innovative Wissenschaftler aus der Kurzgeschichte, die wir eben gehört haben, weil du kannst mit deinem patentierten Verfahren, dem Mineral Direct Laser Sintering, Elemente für Korallenriffe bauen. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
Die Idee war tatsächlich die, dass ich gesehen habe, dass viele Unternehmen angefangen haben, eben 3D-Druck zu nutzen, um Korallen herzustellen. Also wirklich in großer Form und das schon seit über 10 Jahren. Man hat es kaum mitbekommen eigentlich als solches. Aber wenn man damit halt eben sich beschäftigt hat, wie ich halt eben mit 3D-Druck, hat man festgestellt, dass tatsächlich aus Beton, aus Plastik, aus allen möglichen Stoffen eben plötzlich große Korallenriffe hergestellt worden sind. Die wurden versenkt in der großen Hoffnung, dass sich halt eben diese Korallenlarven darauf ansetzen und man das Ganze natürlich vergrößert. Festgestellt habe ich, dass das Material, was wir nutzen, also der Perlit, dieser Vulkangestein, deutlich besser und passender ist und auch ökologisch besser als eben so manche Beton, der halt eben sich irgendwann mal auflöst, oder Plastik, um Gottes Willen, wir brauchen nicht noch mehr Mikroplastik im Meer. Daher war die Idee ziemlich schnell geboren, tatsächlich aus unserem 3D-Druckverfahren, aus diesem perlitischen Verfahren, Korallen zu testen und eben dann auch in die weite Welt zu gehen, mit Unis zusammenzuarbeiten, um das weiter zu erforschen.
Fokus Technologie.
Du hast uns so ein Element mitgebracht. Ja. Es ist an sich ein Würfel, hat aber ganz organische Formen, ist rund, ganz hell, schaut ein bisschen aus wie ganz heller Quarzsandstein. Was steckt genau drin? Was ist das für ein Material? Und ist es umweltfreundlich oder wie können wir das Ganze einordnen?
Also ist schon mal sehr, sehr richtig. Wie ein Quarzstein schaut es aus. Es ist ein Vulkangestein. Man nennt es auch Perlit. Also wenn man ein bisschen chemisch reingeht, ist es zum größten Teil SiO2, also tatsächlich halt eben wie ein Sand aufgebaut. Und vom Vergleich her, es ist dadurch umweltfreundlicher, weil wir einfach keine Bindemittel nutzen. Ja, normalerweise, wenn man versucht, einen Stoff in irgendeiner Art und Weise zu formen, benötigt man einen Klebstoff, eine Art von Verklebung. Und wir nutzen tatsächlich dafür einen Laser, das heißt eine Laserversinterung, um genau zu sein. Und die Umweltfreundlichkeit kommt daher, nehmen wir mal zum Beispiel Beton her, dann sind wir da zum Beispiel, um den Beton herzustellen, bei 1500 Grad, die wir erzeugen müssen, also sehr hohe Temperaturen. Es sind riesige Anlagen, die benutzt werden. Und bei uns ist das Ganze lokal. Also es nennt sich Selective Laser Sintering, also ein selektiver Laser, der nur zu den Punkten das Ganze aufschmilzt, wo es benötigt wird und nicht den gesamten Raum aufheizt. Und so können wir wirklich nur über elektrischen Strom, was ja bekanntlich deutlich vorteilhafter ist als zum Beispiel jetzt über Erdgas, Erdöl oder andere negativere Energiequellen, dahin kommen, dass wir sozusagen selektiv, spezifisch dieses Bauteil eben aufschmelzen. Und wir haben Solar auf unserem Dach, also 100%. Das heißt, ökologisch gesehen ist es eine tolle Sache.
Das klingt total spannend. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen geschildert. Es ist ein Block, sandsteinartig, so würde ich es beschreiben. Viel leichter. Du hast ihn ja gerade ganz locker reintragen können. Der Block, der jetzt vor uns liegt, 15 mal 15 Zentimeter ungefähr. Mhm. Wie stellt ihr denn sicher, dass diese Struktur das Wachstum der Korallen besonders gut unterstützt?
Also das war auch ganz spannend gewesen. Wir haben angefangen, mit der Uni Oldenburg zusammenzuarbeiten. Die hat eben eigentlich Substrate gebraucht. Aber sie haben kleine Muster gebraucht, um immer wieder was zu reproduzieren. Und bisher haben sie Steine gehabt, haben sie die Korallenlarven aufgegeben, aber diese Steine waren immer unterschiedlich. Ja, ein bisschen poröser, ein bisschen offener. Und was wir machen konnten und machen können, ist eben mit diesem Verschmelzen, mit diesem Laser, verschiedenartige Porositäten zu machen. Und wir können es glasig machen, also wirklich glashart, eine glatte Oberfläche, oder sehr porös halten und alles dazwischen. Und unsere kleinen Korallenlarven, das sind ganz schöne Divas, also die wollen es nicht zu glatt haben, die können sich dann nicht richtig festkrallen. Wenn es zu porös ist, dann verschwinden die zwischen den Poren, ja, und dann haben die keine Möglichkeit, tatsächlich sich zu entwickeln. Und wir haben es eben so einstellen können, dass die sich einfach optimal darauf festsetzen, genügend Licht bekommen, nicht zu schattig ist, also tatsächlich das optimale Wachstum eben für diese Korallen wiederzugeben, indem wir das einfach künstlich herstellen und imitieren. Also es ist nur eine Imitation dessen, was diese benötigen. Und vielleicht abschließend noch dazu, normalerweise ist es kalkhaltiges Material, was sie halt entstehen lassen. Das Meer wird immer wärmer, es zersetzt quasi dadurch, also es kommt zu einer Übersäuerung und damit zersetzt es quasi den Kalk. Und das Material wird eben von der Säure nicht angegriffen. Sprich, wir geben den Starter. Ein Booster quasi, ja. Da haben sie schon mal einfach eine gute Grundstruktur, die wird nicht kaputt gemacht und damit können sie deutlich schneller sich einfach reproduzieren und halt eben aufbauen.
Also optimale Bedingungen. Ich kann mir vorstellen, das hat einige Entwicklungsschritte gebraucht, bis ihr da hingekommen seid. Ja. Wie war der Weg? Stell doch mal ein bisschen.
Also wie immer steinig, ja. Passend zu dem Stein. Nein, es kommen diese Auf und Abs. Also man muss natürlich die richtigen Personen finden, die richtigen Unis finden, die halt eben dafür da sind. Wir haben auch einige Tests gehabt, wo vor allem auch die Struktur ausschlaggebend war. Ja. Also eine, ich sage mal, Standardstruktur von der Koralle, das war es nicht, was sozusagen passend war. Es musste eben diese, ist eine Gyroidstruktur, also eine mathematische Struktur, die wir hier sehen, die eben viele Vorteile bietet, unter anderem auch dieses Verankern. Also wir können das ohne Beton, ohne Ähnliches quasi reindrehen in den Sand und der fängt an, sich quasi selber festzustampfen. Ja, also die Wellenbewegungen, die halt auch unter Wasser sind, fangen an, diesen Sand quasi in diese Poren, diese Löcher, die hier sind, immer weiter zu verdichten und damit wird das Ganze stabil. Ja. Und natürlich auch die ganzen Entwicklungsschritte, das zu verschnicken, nachzuschauen. Ich bin auch kein Biologe, also ich bin selber Werkstoffingenieur. Das heißt, in die Biologie muss man erstmal mit reinkommen und zu verstehen, was benötigen eben diese kleinen Tierchen, ja, um da halt eben optimal zu wachsen.
Jetzt hast du schon geschildert, das war, ich kann mir vorstellen, ein iterativer Prozess. Mhm. Ihr habt mit Universitäten zusammengearbeitet. Was war denn so die größte Herausforderung? Du hast gesagt, ihr arbeitet mit Biologen zusammen, mit Meeresbiologen. Habt ihr eine gleiche Sprache oder was sind die Herausforderungen, die euch da begegnet sind?
Also die Herausforderung, glaube ich, ist vor allem, jeder hat eine andere Ansicht und eine andere Weise sozusagen voranzugehen. Wir haben auch nicht nur mit Instituten zusammengearbeitet. Wo ich viel geschaut habe, ist natürlich auch diejenigen, die schon 3D drucken. Also die Affinität zum 3D-Druck ist relevant, um das Verständnis zu haben, um die Produktionsweise zu kennen, auch die Preise ein bisschen abschätzen zu können und auch wissen zu können, was alles möglich ist. Ja. Entsprechend dessen tatsächlich die größten Probleme bereiten immer Kommunikation. Ja. Das Verständnis miteinander halt einfach auf gleicher Ebene, das erwirken zu wollen, was man möchte und natürlich auch die Zeiträume. Ja? Also wir sind Startup, wir sind recht agil. Ja? Die schicken uns eine Datei, wir drucken sie, morgen ist fertig, abgeschickt und dann warten. Genau. Und dann dauert es natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, bis das Ganze getestet worden ist, bis diese Korallenlarven aufwachsen. Dann würden die halt eben ganz vorsichtig getestet unter dem Mikroskop.
Ist das im Labor passiert oder dann in der Live-Anwendung?
Nee, im Labor. Also hauptsächlich machen wir das Ganze im Labor tatsächlich, weil man die Bedingungen deutlich einfacher gestalten kann. Wir haben angefangen, auch diese Korallen schon in Malediven zu versenken und dort halt eben reguläre Tests zu machen, also quasi das reale Leben nachzubilden. Aber es ist deutlich wichtiger, erstmal grundsätzliche Schritte zu haben in einem, ja, gibt es mal was, eine Laborumgebung, um da halt einfach die nötigen Schritte deutlich besser anzupassen. Was die Larven angeht, sind es auch so Hybridlarven, also sie sind extra dafür ausgelegt, um hohe Temperaturen, diese Salzgehälter auszuhalten und dann natürlich nochmal zusätzlich mit unserem Booster hoffentlich die, ich nenne sie mal, Superkoralle, ja, dann wiederzubekommen. Das ist sozusagen die Zielrichtung.
Jetzt habe ich geschildert, vor uns liegt ein Würfel so mit einer Kantenlänge von 15 Zentimetern. Mhm. Ist das die normale Größe, mit der ihr arbeitet, die ihr druckt? Geht das größer? Macht ihr das kleiner für die Tests?
Ja, also tatsächlich ist das nur ein kleines Musterstück. Wir haben eine Pilotanlage entwickelt, wo wir Bauteilgrößen von 50 auf 50 auf 50 Zentimeter Bauteilhöhe, also Kantenlänge, herstellen können. Letztlich können wir auch genau dieses selbe Bauteil nachbilden, eben auf dieser großen Größe. Das hat sich einfach jetzt mit den 15 Zentimetern für Testreihen ergeben. Also die sind handelbar, ne? Ich kann es einfach in die Hand nehmen. Ich hätte auch das 50 Zentimeter Muster hernehmen können, das wäre ein bisschen schwieriger hier zum Hinstellen und irgendwo einen Platz zu finden. Die Bauteile aber sind auch relativ leicht, das habe ich ja auch kurz erwähnt. Also wir würden dieses 50 Zentimeter Bauteil würde 20 Kilo wiegen. Mhm. Dann, wenn es ins Wasser kommt, wird es aufgesaugt, also es ist porös, das heißt, es würde 40 Kilo, ungefähr doppelt so schwer werden. Und dann kann ich es unter Wasser natürlich viel einfacher handeln und das Ganze dann ansiedeln lassen. Ja.
Wie du aber gesagt hast, du musst es dann nicht mehr irgendwie extra noch verankern, weil es nicht aufschwimmt. Ja. Und sich eigentlich selber auch mit dem Boden gut stabilisiert.
Exakt, genau. Also wir haben es eine Art, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Bohrer aufgebaut. Ja? Also das sind diese Kanten, die überall da sind. Ja? Ich kann es quasi hin und her wackeln lassen im Sand und dann kommt der Sand in diese einzelnen größeren Löcher halt eben mit rein und damit verdichtet er sich nach unten. Ja? Und dann, wenn mehr Sand kommt, bleibt er halt eben darin stabil. Und das ist auch das Spannende, was wir dann halt einfach auch festgestellt haben, dass es tatsächlich auch funktioniert, was man sich auch überlegt, ja.
Jetzt sprechen wir ja über einen ganz spannenden Anwendungsfall, dass wir wirklich Korallenriffe, Korallenstrukturen aufbauen. Ich kann mir vorstellen, die Technologie hat da noch andere Anwendungsfelder. Ja. Was kann daraus noch entstehen?
Ja. Also die Anwendungsfelder sind so vielfältig, dass es natürlich fast schon schwierig ist, es sich zu fokussieren und auch Relevanz hat, sich da einen gewissen Fokus anzusetzen. Ich sag mal, vielleicht als nächsten Schritt, weil es einfach ganz spannend ist und auch gerade aktuell damit zu tun haben, wir haben auch oberirdische Korallen, nenne ich es jetzt mal, mit denen wir zu tun haben. Es geht darum, die Biodiversität oberirdisch quasi zu verbessern. Es geht um Flächenversiegelung, diese wieder aufzuforsten. Und es geht ein bisschen Richtung Begrünung, Fassadenbegrünung, also all dieses Systeme, die miteinander zusammenhängen, weil das Material eben als Pflanzensubstrat eben auch dienbar ist. Also Perlite sind bekannt in der Erde. Normalerweise habe ich dort kleine weiße Kügelchen und die nehmen Wasser auf, stabilisieren den pH-Wert und sind halt eben für ein Pflanzenwachstum sehr gut notwendig. Und das haben wir adaptiert eben in auch sehr großen Elementen. Also die nächsten werden Meter groß, also 1,35 Meter quasi Blöcke, die wir jetzt drucken werden für die nächste Anlage. Also das ist ja eine Pilotanlage, was wir haben, fast schon klein. Ja, und die nächsten Größen werden über 1 Meter groß sein. Und das sind solche oberirdischen Elemente, aber natürlich gehen wir auch in technische Sachen. Was jetzt gerade ganz spannend ist, Brandschutz. Also das Material brennt nicht, es hält auch die Temperatur quasi stand, weil es wärmedämmt ist, sehr leicht. Lithium-Ionen-Akkus, also aktuell überall, vor allem jetzt in der Automobilindustrie, sehr viel sozusagen mit inkludiert. Und hier sind wir dabei, diese Lithium-Brand zu stoppen, also diese Kettenreaktion innerhalb der einzelnen Lithiumzellen. Hier haben wir Testreihen gemacht, wo wir quasi recht aufwendige, aber für 3D-Druck sehr passende Elemente herstellen können, um diese einzelnen Zellen zum Beispiel zu verkapseln und halt eben diesen Brand, der halt eben dann entsteht bei Überspannung oder Ähnlichem, und damit zu reduzieren. Ja, wir werden immer mehr E-Autos haben, also die Probleme gibt's schon, ja, hat man bestimmt schon mal hier und da gesehen, wo das ein oder andere Elektroauto halt eben leider abgebrannt ist und das wollen wir damit unter anderem verhindern.
Die Frage zum Schluss.
Inwieweit kann sich denn das Fertigungsverfahren des mineralischen 3D-Drucks branchenübergreifend etablieren? Und welche Tipps würdest jetzt du Unternehmen geben, die sich bei der Implementierung dieses Druckverfahrens auf den Weg machen wollen?
Also grundsätzlich funktioniert es natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, in sehr, sehr vielen Branchen. Was wichtig ist natürlich, da eine sehr spezifische Problemlösung zu haben, an der wir arbeiten. Ich habe jetzt vorhin noch was erwähnt mit Brandschutz. Es geht um Eisenguss und Metallguss, was wir jetzt aktuell machen. Da geht es darum, dass es binderfrei ist und wenn sozusagen heiße Metalle mit reinkommen, es zu keiner Ausgasung kommt. Sehr dünne Stege können damit hergestellt werden. Das ist ein klares Problem sozusagen, was wir dann damit lösen können. Und hier ist es sehr, sehr relevant, halt eben einfach eine gute Kommunikation zu haben. Also Das ist so das A und O, was ich festgestellt habe. Oftmals fängt man an, die Probleme aus seiner Sichtweise zu sehen und halt eben auch nicht dreidimensional in der Sicht zu denken. Also wirklich die Formfreiheit tatsächlich des 3D-Drucks auszunutzen. Und dadurch würde ich sagen, ist es das Wichtigste, wenn halt eben branchenübergreifend sowas passieren sollte, eine sehr klare, definierte Kommunikation und halt eben auch Ausarbeitung und gleiche Sichtweise zu haben und damit einen geradlinigen Fortlauf zu bekommen.
Genau, wir sehen es jetzt auch an dem Bauteil hier, das würde so mit einer zersparenden Technologie eigentlich gar nicht herstellbar sein, diese organischen Formen. Ja, 3D-Druck ganz anders, würde ich fast sagen. Eine spannende Technologie, die hilft, Korallenriffe neu zu formen, aufzubauen, die aber auch andere Anwendungsfelder hat. Ein ganz spannender Einblick. Vielen Dank dir, David.
Sehr gern.
Ja, und das war's für heute, liebe Zuhörende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Weitere Informationen zu Trendscouting und Trends der Zukunft finden Sie auf unserer Webseite. Den Link stellen wir in die Shownotes. Ein besonderer Dank geht an meinen Gast, David Manjura, für die heutigen Einblicke. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Bleiben Sie gespannt auf unser nächstes Thema, in dem wir uns wieder mit Trends und Technologie beschäftigen werden. Bis dahin, bleiben Sie neugierig und engagiert. Ich bin Christoph Reitl und das war Fokus Zukunft, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.